Und Herr Jesus, weil keiner unser Herz so berührt, wie du das tust, deshalb wollen wir dich bitten, dass du genau das jetzt im weiteren Verlauf dieses Gottesdienstes, dieses Zusammensein tust, dass du uns berührst, unser Herz mit dem, was du uns geben möchtest, schenken möchtest, sagen und Gutes tun möchtest. Wir brauchen dich und das wollen wir auch bekennen, während wir jetzt ja, auf dich hören. Amen. Es ist natürlich nur Spekulation, reine Spekulation. Aber ich frage mich schon ein wenig, was haben die Jünger eigentlich für Gedanken gehabt, als sie nach diesem tiefen Schock von Karfreitag dem auferstandenen Jesus mehrfach begegnet sind. Klar, also sie waren erstmal überrascht. Das können wir uns vorstellen. Sie waren auch irgendwie begeistert davon. Und manche auch noch etwas ungläubig. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie sich gedacht haben, jedenfalls manche von ihnen, also das ist jetzt wirklich das Allerbeste, was ich je erlebt habe. Also muss man sich mal vorstellen, der totgeglaubte Jesus steht leibhaftig wieder vor ihnen. Nach diesem Tiefpunkt von Karfreitag war jetzt schlagartig der Höhepunkt erreicht. Was sollte da jetzt eigentlich noch Besseres kommen? Zumindest bei uns Deutschen oder Menschen aus dem Westen, die in solchen Kategorien denken, schlecht, gut, besser, am besten, wir hätten vielleicht so gedacht, was soll da jetzt noch Besseres kommen? Den Jüngern, denen dürfte schnell klar geworden sein, jetzt ging es erst richtig los. Sie hatten gehofft, jetzt hätte das Beste doch zumindest begonnen, der Anbruch des Reiches Gottes für Israel. Aber wir lesen das in der Apostelgeschichte, wir lesen das auch im Lukas-Evangelium ganz am Ende. Jesus gab ihnen erstmal den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben, auf den Heiligen Geist zu warten. Und er versprach ihnen, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes erfahren würden und dieser ihnen Macht verleihen würde, das Evangelium über die Grenzen Israels hinaus auch zu verkünden. Die Jünger, die dachten, jetzt sind wir da, wo wir die gesamte Zeit hin wollten. Doch Jesus sagt, wartet. Und dann geht mit dem Heiligen Geist los. Bei unserem Glaubensleben scheint es manchmal gar nicht so viel anders zu sein. Unser Glaubensleben scheint manchmal gar nicht so viel anders zu sein, als die Erwartung der Jünger, dass Gott jetzt endlich mit seinem Reich beginnt oder durch Jesus das sichtbar für alle Welt aufbaut. Vielleicht ist das bei uns so, dass wir erst vor kurzem zum Glauben gekommen sind und wir denken, also diese Umkehr, wie Jesus in mein Leben kam, das war doch wirklich das beste Erlebnis in meinem Leben. Ich habe Jesus und besser kann es doch gar nicht werden. Oder wir sind schon seit langer Zeit im Glauben unterwegs, wo wir ganz schön viel erlebt und wir sagen, also jetzt dürften wir eigentlich am Limit angekommen sein. Das Einzige, was meine Beziehung mit Jesus noch toppen könnte, das wäre ihn wirklich von Angesicht zu sehen, ewig mit ihm zu leben. Das wäre jetzt das Beste, was kommen kann. Es kann auch sein, dass wir wissen, eigentlich muss Gott noch ganz, ganz viel an mir arbeiten. Aber gut, ist ja nicht meine Aufgabe. Das muss er ja machen. Und wenn er das nicht macht, wenn er sich entscheidet, das nicht zu tun, gut, dann ist das auch in Ordnung. Ich habe ja meinen Glauben. Das dürfte doch ausreichen, oder? Oder wir können mit diesem ganzen Glauben, mit Gott, mit Jesus Christus gar nicht so viel anfangen und wir denken uns, was kann denn eigentlich Besseres kommen, als das, was ich sowieso schon kenne in meinem Leben? Wer den Epheserbrief liest, der bekommt es gleich am Anfang des Kapitels, Kapitel 1, mit einem sehr leidenschaftlichen Paulus zu tun. Paulus ist fasziniert davon, dass Gott diese ganze Sache mit Jesus Christus, Kreuzigung und Auferstehung, die Erlösung, dass das ihm nicht spontan in den Sinn gekommen ist, sondern dass das schon von Anfang an sein Plan gewesen war. Paulus ist richtig begeistert, dass Gott sich durch Jesus Christus offenbart hat und dass davon auch die ganze Gemeinde, an die er hier schreibt, dass sie davon betroffen ist. Das heißt, dass die Gemeinde nun an Christus glaubt und dass sie den Heiligen Geist empfangen hat. Paulus ist richtig, ja, euphorisch. Wenn man sich so die ersten Verse durchliest, dann kann man diese Stimmung richtig aufgreifen. Und dann in Vers 15 des ersten Kapitels schreibt Paulus Folgendes. Das ist auch der Grund, also diese Begeisterung, die er hat, dass Gott sich durch Christus offenbart hat und die Gemeinde an Christus glaubt. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken, nachdem ich von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, gehört habe und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch. Stefan Tibi hat hier am Samstag etwas von dem Mentoring-Workshop gesagt, den er im August leiten wird. Gibt es hinten auch Flyer dazu. Und er hat davon gesprochen, so eine Mentoring-Beziehung, die ist ja davon geprägt, dass man gemeinsam auf einer Reise ist. Das sind häufig zwei Menschen, bei dem häufig der eine dem anderen hilft, das Glaubenspotenzial, das in ihm steckt, weiterzuentwickeln. Wer schon mal solche Erfahrungen gemacht hat mit solchen Lebensreisebegleiter, so will ich sie mal nennen, und das können ja gute Freunde sein, ein ehemaliger Jugendleiter oder irgendeine andere Person, der man vertraut. Wer sowas schon mal erlebt hat, der weiß, wie wertvoll das sein kann. Ein Mentor, der sagt seinem Begleiter nicht, zumindest nicht unbedingt, was er jetzt zu tun hat, sondern er hilft ganz häufig, das herauszufiltern, was Gott möglicherweise schon in dieses Leben hineingelegt hat. Und eine Sache kann zum Beispiel sein, dass man gemeinsam Dinge entdeckt, für die man dankbar sein kann. Und bei Paulus, wenn wir das hier lesen, war das tatsächlich so. Paulus, dem kann man ja verschiedene Rollen und Bezeichnungen geben. Er war Apostel, er war Gemeindegründer, er war Prediger. Irgendwie war er aber auch Mentor von Einzelnen, von dem Timotheus zum Beispiel, aber auch von ganzen Gruppen. Und den Ephesern, den sagt er, ihr habt wirklich Grund zum Danken. Das ist das, was ich bei euch sehe, in eurer Gemeinde, in eurem Leben. Ich bin so dankbar für das, was Christus für euch getan hat und in euch. Ihr gehört zu ihm. Das wird deutlich an eurem Glauben und an eurer Liebe zueinander. Dieser ewige Plan Gottes, der nimmt immer weiter Formen an, auch durch euch. Menschen, die sind von Christus angesprochen. Sie stellen ihm ihr Leben zur Verfügung, indem sie ihm Glauben und Vertrauen schenken und auch den Umgang miteinander von ihm bestimmen lassen. Das, was Paulus hier macht, das ist wie so eine Erinnerung. Ihr habt wirklich Grund zum Danken. Ich bin Gott total dankbar für das, was er tut. Können wir das nachvollziehen? Wir sind ja manchmal so sehr beschäftigt, zu analysieren in unserem Leben, wo stehen wir jetzt gerade eigentlich? Und was müssen wir jetzt als nächstes tun, um irgendwie auf die nächste Ebene zu kommen, das nächste Level zu erreichen? Und dabei vergessen wir dann die Vergangenheit. Wir vergessen, dass Gott uns schon durch viele Tiefen und Höhen geführt hat, so wie die Israeliten vor den Riesen des verheißenen Landes standen und sie Angst hatten, sich nicht hineintrauten und den Auszug aus Ägypten schon ganz verdrängt hatten, so vergessen wir, was Gott schon getan hat in unserem Leben. Und eigentlich noch mehr, wir vergessen, was Gott schon vor unserem Leben getan hat. Dass er sich den Menschen gezeigt hat. Ihnen gezeigt hat, wie stark er sie liebt. Dass er in Jesus für uns stirbt, dass er aufersteht. Das alles, das scheinen manchmal so schöne Erinnerungen zu sein. Aber es ist tatsächlich nicht nur irgendeine Vergangenheit, sondern das gilt dir jetzt. Das ist jetzt und heute Grund zur Dankbarkeit und zum Jubel. Und ja, in gewisser Weise kann es gar nicht besser werden, weil Christus schon das Beste für uns getan hat. Für dich, wenn er gestorben ist und auferstanden ist. Paulus ist also richtig glücklich. Er ist richtig froh. Die Epheser, die gehören zu Christus. Und das, was Christus getan hat, das ist richtig klasse. Und wie so ein richtiger Mentor betet er nun weiter für die Gemeinde. Das schreibt er. Weil er weiß, dass es tatsächlich noch besser, noch tiefer, noch weiter geht. Die Gemeinde, die hat Christus schon kennengelernt und erlebt, aber diese Erkenntnis geht tatsächlich noch tiefer. Vers 17. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Paulus betet für tiefere Erkenntnis Christi, als dass die Gemeinde Jesus noch tiefer kennenlernt und versteht. Und im Prinzip betet er für drei Dinge. Zum einen sollen der Gemeinde regelrecht die Augen aufgehen für die Hoffnung, die die Gemeinde hat. Also dafür, dass Gott tatsächlich noch nicht fertig ist mit dem, was er durch Christus geschaffen hat. Das Beste, das kommt noch, das ewige Leben, das Leben tatsächlich in der Gegenwart Gottes. Zudem soll die Gemeinde sich einprägen, dass dieses ewige Leben nicht irgendwem gehört, sondern ihnen. Dieses herrliche Erbe, von dem Paulus spricht, dieses Leben in Gottes Gegenwart, das wartet auf alle, die zu Christus gehören. Das Ticket, das hat die Gemeinde schon längst gebucht, die Feier, die ist schon vorbereitet, sie können sich das schon in den Kalender eintragen, weil sie zu Christus gehören. Und dann betet Paulus dafür, dass die Gemeinde die Größe der Kraft erkennt, mit der Christus in den Gläubigen wird. Und an dieser Stelle machen wir mal Stopp. Bleiben wir hier mal stehen. Welche Kraft ist denn hier gemeint? Mit welcher Kraft wirkt Christus in den Gläubigen? Was ist damit gemeint? Wie kann ich diese Kraft erfahren? Paulus ist ganz unmissverständlich. Die Kraft, mit der Gott Christus auferweckt hat, ist dieselbe Kraft, die in uns wirkt. Dieselbe Kraft, die Tod in Leben verwandelt hat, die steht uns zur Verfügung. Also eine Kraft, die neues Leben schenkt. Vielleicht kennen wir das oder erinnern wir uns an die Taufe, wo wir das ja sagen, mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Und dieses Auftauchen aus dem Wasser, das symbolisiert dann das neue Leben, das wir haben. Kann es sein, dass wir manchmal bei diesen Symbolen vielleicht stehen bleiben? Sagen, ist Ist ja schön. Klasse Symbolik. Aber dass wir uns gar nicht mehr fragen, welche Wirklichkeit, welche Realität dieses Auftauchen veranschaulichen soll. Weil die Frage ist ja, die Kraft, die Tod in Leben verwandelt, erleben wir die in unserem Leben? Und wenn nein, wie kann das geschehen? Ich will euch 2, 3 Geschichten erzählen. Erste Geschichte. Vor rund 10 Jahren wurden einige Studenten einer Bibelschule in den Jemen geschickt, um dort ganz verschiedene diakonische Dienste zu übernehmen. Und dann, das war auch in den Medien, das war eine ziemlich große Geschichte, wurden diese Studenten entführt und ermordet. Von einigen weiß man das, bei anderen, die sind einfach nur verschollen. Das waren insgesamt 7 Leute. Kürzlich habe ich in meinem Studium jemanden kennengelernt, beziehungsweise denjenigen kennengelernt, der diese Studenten damals in den Jemen ausgesandt hat. Also derjenige, der wusste, ja, das Auswärtige Amt hat auch gesagt, die Lage im Jemen ist nicht so ganz stabil, aber der trotzdem gesagt hat, wir schicken diese Menschen dorthin, weil sie das ja auch wollten. Diese Person beherbergt zurzeit Flüchtlinge. Wie so viele andere Menschen in diesem Land, auch er beherbergt gerade Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge kommen aus dem Jemen. Diese Flüchtlinge sind zu 7. Und diese Flüchtlinge sind durch die Geschichte rund um die getöteten Missionare zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die haben gesagt, wenn Christus sich so einsetzt für uns, wie das diese Missionare getan haben und sogar noch viel mehr, dann wollen wir diesen Christus kennenlernen. 7 Menschen, die verschollen sind, ermordet wurden und 7, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Das ist die Kraft, von der wir hier reden. Eine Kraft, die den Tod überwindet. Eine Kraft, die neues Leben in Christus schafft. Eine Kraft, die in dieser Welt am Wirken ist, trotz der zahlreichen Tragödien, die sich hier abzuspielen scheinen und auch ganz tatsächlich abspielen. Eine Kraft, die nicht einfach beim Tod von etwas, von jemandem stehen bleibt, bei der Zerstörung stehen bleibt, sondern das überwindet. Gottes Kraft ist das. Gottes Kraft, mit der er Christus auferweckt hat und die in uns wirkt. 2. Geschichte. Als ich meine pastorale Ausbildung angefangen habe, da war mir noch nicht so 100%ig klar, ob das auch tatsächlich etwas für mich ist, Pastor zu sein. Also, ich konnte mir das natürlich vorstellen auf der einen Seite, sonst hätte ich das nicht gemacht. Auf der anderen Seite, wirkliche Sicherheit hatte ich nicht. Im Gegenteil, ich war eher an manchen Stellen unsicher. Und bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, hatte ich ein Jahr in Nordrhein-Westfalen verbracht. Und kurz vor Ende dieses Jahres dort war ich noch einmal in meinem damaligen Hauskreis. Einfach mit einigen jungen Menschen, mit jungen Christen zusammen. Und ich weiß nicht mehr, was das Thema dieses Hauskreises war an dem Abend. Aber, und eigentlich hätte ich jetzt am besten eine mitnehmen sollen, das wäre, hätte gut geklappt. Ich nehme jetzt mal die Mentoring-Workshop-Karte von Stefan. Stellt euch vor, das ist eine Postkarte. Die bekamen wir alle so mit einer Postklammer hinten ans Hemd geklemmt. Wohlgemerkt mit der Seite zum Schreiben nach außen, sodass man auch was draufschreiben konnte. Und die Aufgabe war, dass wir uns gegenseitig, wir sollten rumlaufen, uns gegenseitig ermutigende Sätze irgendwie aufschreiben. Es konnten Bibelverse sein, das konnten einfach ein Dank sein oder etwas, was man an der Person schätzt oder irgendein Sprichwort. Und dadurch, dass man das ja nicht gesehen hat, wer was schreibt, wussten wir auch nicht, von wem welche Sätze stammten. Und jetzt kann ich es nicht beweisen, aber man kennt ja auch manchmal so die Handschriften. Ich habe doch die Vermutung, dass einer der Sätze, die da drauf stand, von jemandem kam, der an diesem Abend zu Gast war, jemanden, den ich nicht wirklich kannte. Hatte ich vielleicht einmal gesehen, aber ich kannte diese Person nicht. Das heißt, diese Person kannte auch mich nicht. Und dieser eine Satz, der da drauf stand, der haute mich um. Und erinnert euch nochmal, ich war unsicher. Ich wusste nicht, ob das jetzt der richtige Schritt gewesen war, diese Entscheidung. Hatte Gott mich wirklich gerufen in seinen Dienst? Passte diese pastorale Arbeit wirklich zu mir? Und auf diesem, dieser Satz lautete, waren zwei Sätze, Gott steht absolut zu dir, du darfst es auch. Es geht nicht um mich. Es geht nicht, dass das jetzt eine ganz tolle Geschichte ist, die ich erlebt habe. Und auch ich musste diesen Satz erstmal austesten. Aber ich habe erlebt, dass dieser Satz wahr ist. Durch die vergangenen Jahre hindurch. Gott hatte mich nicht nur gerufen, sondern mir auch eine Bestätigung gegeben, dass das ein guter Weg war. Dass ich nicht unsicher sein brauchte, dass er bei mir war. Und nochmal, es geht nicht um mich, aber das ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Wo er Menschen, die sich nicht kennen, gebraucht, um einander Segen zu sein, Ermutigung zu sein, Stimme Gottes in unserem Leben zu sein. Und viele Menschen könnten noch ganz andere Geschichten dieser oder noch erstaunlichere Art berichten. Und die dritte Geschichte, die sitzt gerade vor mir. Ich frage das immer wieder gerne, warum bist du heute hier? Was bringt dich heute hierher? Warum bist du hier in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst? Kann es sein, dass Gott dich heute oder gestern, im letzten Jahr oder irgendwann in deinem Leben gerufen hat und du geantwortet hast oder gerade am Antworten bist? Wenn das so ist, dann ist die Chance groß, dass du sagen kannst, ich habe diese Auferstehungskraft erlebt, ich habe neues Leben oder ich bin gerade dabei zu entdecken, was das bedeutet. Wo siehst du diese Auferstehungskraft, die Kraft Gottes in deinem Leben? Und ich mache jetzt eine ganz ernst gemeinte Einladung, wenn du da irgendetwas erlebt hast mit dieser großartigen Kraft Gottes, dann lass uns mal miteinander einen Tee trinken gehen. Ich hätte großes Interesse an dieser Geschichte, ich will das hören. Es ist wichtig, dass wir das einander erzählen. Und wenn du dir nicht sicher bist, wo Gott gerade am Wirken bist, auch dann lass uns miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht finden wir das ja gemeinsam heraus. Wir dürfen nicht vergessen, wir können die großartigsten, die bewegendsten, die stärksten Wundergeschichten und Zeugnisse von Gottes Kraft hören. Aber all diese Geschichten, die haben letzten Endes keinen Wert, wenn wir den Geber dieser Kraft nicht kennenlernen. Ich gehe nochmal zurück zu letztem Samstag, wo Stefan davon sprach, dass wir nur in der Wüste, also wenn wir uns zurückziehen von den Ablenkungen dieser Welt, dass wir da den tiefen Frieden Gottes erleben können. Und dasselbe gilt tatsächlich auch für die Kraft Gottes. Bevor die Jünger an Pfingsten den Heiligen Geist als die Kraft Gottes erleben sollten, davor blieben sie erstmal in Jerusalem. Sie blieben dort, sie warteten. Sie verbrachten, das haben wir gelesen in der Apostelgeschichte, sie verbrachten einmütig Zeit im Gebet. Wir brauchen diesen täglichen Kontakt in der Beziehung zu Jesus Christus, um zu wissen, wie viel Kraft Gott wirklich hat. Wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir die Welt Welt sein lassen, wenn wir uns bewusst machen, dass es nicht die Umstände sind, die uns und unser Leben definieren, sondern dass es die tiefe Liebe Gottes ist zu uns, die uns definiert und uns Identität gibt, dann werden wir über kurz oder lang auch die Kraft Gottes in unserem Leben erfahren. Umstände werden nicht zwangsläufig verschwinden, Schmerz wird nicht unbedingt vermieden, aber Gottes Kraft ist größer als die Umstände, größer als der Schmerz, größer als der Tod. Durch Gottes Kraft wird neues Leben möglich und wir sind aufgerufen, unsere Beziehung zu Christus zu vertiefen. Wir brauchen Menschen, die beten für uns, um diese erleuchteten Augen des Herzens, damit wir eben nicht stehen bleiben bei einem, besser kann es ja jetzt eigentlich nicht werden, denken, sondern dass wir erfahren, wie nah wir Christus kommen können, wie tief wir ihn kennenlernen dürfen, wie sein Wesen ist, wie groß seine Liebe, seine Kraft, sein Frieden ist. Und dass wir von ihm hören, was er uns sagen will für unser Leben. Was hat das jetzt mit Himmelfahrt zu tun? Himmelfahrt war der Startschuss für die Jünger, Gottes Kraft ganz neu zu erfahren. Und das passierte nicht sofort. Sie mussten warten, der Heilige Geist kam an Pfingsten. Und unsere tägliche Zeit mit Gott, die kann, wie gesagt, so ein Warten sein. Aber Paulus schreibt dann auch noch in Vers 21, dort, also zur rechten Seite Gottes, thront Christus jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Die Person, durch die Gottes Kraft deutlich wurde, heißt Jesus Christus. Dieser war ganz Mensch und ist doch jetzt und für alle Zeit Gott. Vor allen seinen Jüngern wurde deutlich, derjenige, der von den Toten auferstand und der hier gerade emporgehoben wird, dieser ist wirklich Gott. In der Bibel, da wird ja immer mal wieder der Feind Gottes erwähnt, Satan. Jesus spricht auch von ihm, auch andere neutestamentliche Bücher. Und es ist natürlich so, dass wir dieses Thema der übernatürlichen Mächte, die Gott entgegenstehen, das können wir nicht leugnen. Das dürfen wir auch nicht einfach so runterfallen lassen. Aber manchmal vergessen wir tatsächlich bei allem Gerede darum, wo es gerade in unserem Leben mal wieder mit dem Teufel zugeht, dass es doch gar nicht um ihn geht. Wir können unser Leben analysieren, alle Vorgänge interpretieren, überall das Böse sehen und dabei vergessen, dass Gottes Kraft uns schon längst, oder Gott uns durch seine Kraft schon längst vom Bösen erlöst hat. Dass Christus schon jetzt thront über allen Gewalten, über allen Mächten und Autoritäten in dieser und der übernatürlichen Welt. Über alles, was Rang und Namen hat. Er ist der Herr der Gemeinde, der Epheser, der Korinther, der Römer. Er ist der Herr überall da, wo er sein Reich baut. Ob in Asien, Afrika, Amerika oder hier in Wächtersbach und in deinem Herzen. Der erhöhte Christus ist König aller Kreaturen, niemand sonst. Besser geht es nicht. Lebe aus seiner Kraft heraus und nicht aus der Angst vor dem Zerstörerischen. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang und Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut tosend, voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen Gegner, keiner ist vergleichbar, mein Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre, dein Name thront in Ewigkeit. O, wie kraftvoll der Name ist, o, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. O, wie kraftvoll der Name ist, der unbesiegbar ist. Wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Amen.